Vielen Dank für die Schriftlesung, Willi. Meine Botschaft habe ich heute überschrieben: Was für ein Gottesbild hast du? Als Jesus seine Jünger lehrte, wie sie beten sollen, da sagte er zu ihnen: Darum sollt ihr also beten, unser Vater in dem Himmel, in Matthäus Kapitel 6, Vers 6. Oder in unserem Glaubensbekenntnis, da heißt es: Ich glaube an Gott, den Vater. Doch was verbinden wir mit dem Ausdruck Vater? Welches Bild vom Vater bestimmt unser Leben? In dem Gleichnis von den anvertrauten Zentnern in Matthäus Kapitel 25 sagte Jesus: Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Als dann seine Knechte später Rechenschaft über das ihnen anvertraute Gut ablegen sollten, in Vers 24, da heißt es: Da trat auch der hinzu, der einen Zentner empfangen hatte, und er sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht gestreut hast. Darum die Frage: Was für ein Vaterbild hast du? In den sogenannten Abschiedsreden im Johannesevangelium im 14. Kapitel bat Philippus Jesus: Herr, zeige uns den Vater, und dann genügt es uns. Das war also die Bitte von Philippus, obwohl er schon zusammen mit den anderen Jüngern lange Zeit mit Jesus unterwegs gewesen war. Offensichtlich war er sich nicht sicher, ob seine Vorstellung von Gott das richtige Gottesbild war. Und deshalb bat er Jesus: Zeige uns den Vater. Doch Jesus erwiderte darauf: Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Darum noch einmal die Frage: Was für ein Gottesbild hast du? Denn das steht fest: Wir alle haben und wir alle brauchen ein Gottesbild. Aber ist unser Gottesbild das Richtige? Wir haben gerade eben im Lukas-Evangelium gehört, im 15. Kapitel, wo Jesus mit wenigen Worten eine Geschichte erzählte. Die Geschichte von dem verlorenen Schaf, die Geschichte von der verlorenen Münze, und dann geht es weiter, die Geschichte von den beiden Söhnen. Jesus ging es hier ganz offensichtlich um das Verlorengehen, um die Mühe des ausdauernden und beharrlichen Suchens. Geschwister, das ist die Aufgabe der Gemeinde. Ausdauernd und beharrlich suchen und nicht einfach sagen: Das haben wir schon mal vor 2 Jahren gemacht, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Wir müssen dranbleiben, Verlorene zu suchen. Über die übergroße Freude über das Wiederfinden des Verlorenen. Ich hatte ein Gespräch mit einem Pastorenkollegen in dieser Woche, waren so kurz, und dann fragte ich, frage ja immer wieder, ich bin so ein Bohrer: Und wie geht's in deiner Gemeinde? Auch, sagt er, ich bin dankbar, wir hatten so und so viele, und jetzt will ich die Zahl mal nicht sagen, um es auch nicht falsch darzustellen, so und so viele Bekehrungen in den letzten Monaten. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Preis den Herrn, lasst uns zusammen gleich am Telefon dem Herrn dafür danken. Ich denke, was wir in unserer Kirchengemeinde brauchen: Wir brauchen die Information über die Brücken nach draußen, dass andere auch erfahren, was hier geschieht, und dass wir erfahren, was dort geschieht, damit wir miteinander den Herrn preisen können. Und Jesus wollte die übergroße Freude über das Wiederfinden des Verlorenen, das muss publik werden, das muss eine Wellenbewegung geben. Und dann ein Aufruf zum Mitfreuen: Mensch, kann ich mich freuen. Ich weiß, das könnt ihr alles, kein Problem. Manchmal haben wir Pastoren immer ein Problem, wenn sich bei dem einen, in einer Gemeinde, wenn er 10 Mitglieder aufgenommen hat und ich hatte doch nur 8, ja, dann kommt so ein ganz seltsames Gefühl, aber nicht bei uns. Aber so ist es dann: Über die erfolgreiche Suche sollen wir uns mitfreuen. Und dann erzählt Jesus jenes bekannte Gleichnis von dem verlorenen und von dem zu Hause gebliebenen Sohn. Da stellt er uns nicht nur zwei grundsätzlich gegensätzliche menschliche Charaktere vor, sondern vor allen Dingen in diesem Gleichnis, und das ist mir wichtig, beschreibt er uns das Wesen und die Art Gottes. Da bekommen wir das richtige Vaterbild vorgestellt, das Bild unseres himmlischen Vaters. Hier schildert uns Jesus seine Güte, seine Barmherzigkeit und seine unfassbare Gnade, die uns, dir, mir, uns allen miteinander gilt. Und hier macht Jesus unmissverständlich deutlich, dass Gott ohne Wenn und Aber jeden verlorenen Sünder liebt und dass er ihn von Herzen gerne annimmt und dass er wünscht, mit ihnen in eine Lebens-, in eine Tisch-, in eine Mahlgemeinschaft einzutreten. Hier stellt uns Jesus ein anschauliches Bild von der Liebe Gottes vor Augen. Ein Bild, das unsere menschlichen Vorstellungen von Gott bei weitem übertrifft und deshalb unsere menschliche Vorstellung von Gott auch korrigieren soll. Betrachten wir zuerst einmal das Handeln und das Wandeln und das Unglück des jüngeren Sohnes, um da ein ganz schwarzes, negatives Beispiel zu haben. Hier beschreibt uns Jesus den immer tiefer gehenden Abstieg des jüngsten Sohnes. Hören wir zunächst einmal nochmal die Geschichte, die ich habe nun nicht lesen lassen, die möchte ich jetzt lesen. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngste unter ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngste Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und er selbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Und da nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land. Und er fing an zu danken. Und er ging hin und er hängte sich an einen Bürger des Landes, und der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Trebern, die die Säue aßen. Aber niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach, wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und er kam zu seinem Vater. Da er ihn aber von Ferne von dannen sah, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihn um seinen Hals und er küsste ihn. Und der Sohn sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt ein gemästetes Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. In diesem Gleichnis, in seiner Einleitung, die Jesus hier erzählt, sie ist kurz und knapp. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und damit war es den Zuhörern sofort klar, der eine Sohn war so und der andere war ganz anders. Und wir erfahren etwas von den rechtlichen Verhältnissen der damaligen Zeit. Wenn eine Familie zwei Söhne hatte, dann standen dem älteren Sohn immer zwei Drittel des zu vererbenden Vermögens zu. Und das war in der Regel der Grundbesitz. Der Jüngere bekam dagegen aus dem vorhandenen Vermögen ein Drittel ausgezahlt. Und damit bekam auch er die Möglichkeit, sich eine neue Existenz aufzubauen. Nun meinen einige Bibelausleger, dass es der jüngere Sohn damals gar nicht gewagt hätte, den Vater zu Lebzeiten um seinen Erbteil zu bitten. Andere Ausleger sind anderer Meinung. Sie sagen, sofern er ihn bittet, um eine neue Existenz aufzubauen, war das gar nichts Bedenkliches. Ich wollte noch über die autoritäre Stellung des Vaters damals sprechen, brauchen wir aber nicht unbedingt. Der Vater hatte damals priesterliche Aufgaben zu erfüllen, er hatte die Seinen zu beschützen, er hatte sie zu ernähren und zu erziehen. Aber in dem Verlangen des jüngsten Sohnes und nach der Auszahlung seines Erbteils lag also noch keine Verfehlung. Ich vermisse etwas in unserem biblischen Text, ich persönlich. Ich vermisse, dass der junge Mann offensichtlich gar nicht mit seinem Vater über seine Wünsche, über seine Gedanken oder über seine Pläne gesprochen hat. Das heißt, er hätte ja mal sagen können, Vater, das ist, was ich so vorhabe. Warum bleibe ich denn jetzt gerade hierbei hängen, weiß ich nicht. Geht es uns auch manchmal so? Überfallen wir irgendjemanden und sagen, so und so ist das jetzt? Sollten wir nicht alle miteinander lernen, bevor ich mal mich anzuvertrauen und über meine Wünsche, meine Gedanken und meine Pläne zu sprechen? Das ist doch mal ganz wichtig. Wie heißt es im Buch des Predigers? Ein Knabe, der arm, aber weise ist, ist besser als ein König, der alt, aber töricht ist, der nicht versteht, sich raten zu lassen. Nur wenn ich meine Wünsche, meine Gedanken, meine Ideen mitteile, öffne ich doch den Dialog, dass der andere mir raten kann, sagen, nee, du, das sehe ich aber mal ganz, ganz anders. Oder im Buch der Sprüche, wer weise ist, der höre zu und wachse in Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten. Hätte der jüngere Sohn gesagt, also gib mir das Geld, ich habe das und das vor, hätte doch der Vater noch ein paar Worte dazu sagen können. Aber zurück. Wie gesagt, der junge Mann hatte offensichtlich nie mit seinem Vater über seine Wünsche, seine Gedanken oder seine Pläne gesprochen. Und trotzdem, und das ist mir wichtig, hat der Vater ohne Widerspruch die Bitte des Sohnes erfüllt. Er wollte sicherlich dem Wunsch nach Unabhängigkeit oder Freiheit dem Sohn nichts entgegensetzen. Zu der ersten tatsächlichen Verfehlung kommt es etwas später in Vers 13 in unserem Text. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und er zog in ein fernes Land. Hier erfahren wir, wie sich der junge Mann von seinem Elternhaus, von seiner Verwandtschaft und von seinen Freunden abwandte. Aber er wandte sich nicht nur von seinem Elternhaus ab, sondern er kehrte vor allen Dingen auch dem Land der Verheißung, das Gott den Vätern gegeben hatte, den Rücken zu. Und das war eine folgenschwere Fehlentscheidung. Gott hatte ja den Israeliten versprochen, dass er ihnen ein Land geben wollte und in dem er sie segnen wollte. Doch dieser verheißene Segen, der galt nur dort in dem verheißenen Land, in Israel und nicht für die angrenzenden Länder. Und darum, wenn ein Israelit von einem fremden Land wieder zurückkehrte in das Land Israel, dann schüttelte er immer den Staub von seinen Füßen. Denn es sollte und es durfte nichts aus einem sogenannten fremden Land mit in Gottes verheißene Land gebracht werden. Das würde nämlich das heilige Land verunreinigen. Darum, das Land der Verheißung zu verlassen, war ein entsetzlicher Fehler. Der nächste schlimme Fehler von jenem jungen Mann war, dass er mit seinem liederlichen oder wortwörtlich heißt es hier, mit seinem heillosen Lebenswandel das Gut seines Vaters verschleuderte. Wie heißt es in dem Lied von Jörg Swoboda so schön? Und ist die Weiche falsch gestellt, dann wird alsbald das Ziel verfehlt. Und schließlich berichtet Jesus weiter, brach in der Fremde eine Hungersnot aus. Vielleicht meinen Sie jetzt, dass der junge Mann als nun Mittellose dieser Hungersnot hilf- und schutzlos ausgeliefert gewesen war. Das stimmt aber überhaupt nicht. Damals hatten alle jüdischen Gemeinden, auch die Gemeinden in der Fremde, ein Armenfürsorgesystem. Übrigens ist ein guter Gedanke, so etwas auch mal bei uns wieder lebendig zu machen. So etwas haben wir auch eine ganze Menge unter uns. Und das bedeutete, wenn ein Israelit in Not geriet, konnte er sich an eine jüdische Gemeinde, an seine Glaubensgenossen wenden. Das aber tat der junge Mann nicht. Und das war ein weiterer schwerwiegender Fehler. Stattdessen hängte er sich an einen Bürger jenes Landes. Und damit macht Jesus deutlich, dass sich der junge Mann ganz, ganz weit vom Glauben entfernt hatte. Er hängte sich lieber an einen Fremden jenes Landes. Und er machte sich damit einem Heiden zum Knecht. Und was tat dieser? Der schickte ihn auf seinen Acker. Und warum? Um die Säue zu hüten. Und in diesem Augenblick, da hatte der junge Mann nicht nur seine Heimat, nicht nur seine Vorrechte, nicht nur seine Familie, nicht nur sein Geld, nicht nur seine Freiheit, nicht nur seinen Glauben, sondern jetzt hatte er auch seine Würde verloren. Und das war damals weit mehr als nur ein symbolischer Abfall vom Glauben. Durch das Schweinehüten war es einem Israeliten völlig unmöglich geworden, ein religiöses Leben zu führen. Ein solcher Mann galt durch den ständigen Kontakt mit den Schweinen als kultisch unrein. Das war die größtmögliche Erniedrigung für einen Juden überhaupt. Aus der Sicht eines frommen Juden war so ein Mensch bereits so gut wie tot. Und damit erklärte Jesus, dass der junge Mann nicht nur gegen seinen Vater, sondern auch gegen das religiöse Leben eines Juden, also gegen den Himmel, gesündigt hatte. Aber es ging noch tiefer. Der junge Mann hatte Hunger. Er wünschte sich wenigstens die Johannesbrotschoten essen zu dürfen, also das Schweinefutter. Übrigens, die Johannesbrotschoten galten damals als das Brot der ganz, ganz Armen. Und das macht deutlich, dass der junge Mann seine ganze Würde verloren hatte. Es ging ihm nur noch um das nackte Überleben. Und deshalb bat er darum, wenigstens, was die Säue fraßen, sich damit den Bauch füllen zu dürfen. Aber man erlaubte es ihm nicht. Man ließ ihn einfach hungern. Aber diese Not, die führte ihn dann zur Einkehr, zur Selbstbesinnung. Er ging in sich. Und das brachte ihn schließlich auf den Weg zurück zur Buße, zur Umkehr, zur Reue und zur Heimkehr. Als er an sein Vaterhaus dachte und an die Tagelöhner seines Vaters, da wurde ihm seine eigene unerträgliche Lage bewusst und er schloss sich, ich will zurückgehen, egal was passiert, zurück zum Vaterhaus. Und dass es aufrichtig war, sein Bedauern, erkennen wir dann auch an seinem Schuldbekenntnis. Ich habe gesündigt vor Gott und vor dir, meinem leiblichen Vater, und ich bin hinfort nicht wert, als sein Sohn angesehen zu werden, mache mich bitte nur zu einem deiner Tagelöhner. Und genau mit dieser Einstellung machte er sich auf den Weg zurück zum Vater. Erbärmlich, elend, zerlumpt, übelriechend, stinkend von den Schweinen. Aber bevor wir jetzt zu der Reaktion, ich möchte dieses Bild vor Augen halt. Ich wünschte, ich könnte euch dieses Bild sichtbar vor Augen malen, was wir in den Augen Gottes sind. Erbärmlich, wir sind elend, wir sind nichtswürdig, zerlumpt, zerfallen. Diese Tage gingen wir gerade durch Hanau durch, wir kamen vom Geschäft, hatten irgendwas besorgt. Da lief so auf der anderen Straßenecke ein Mann vor uns, Zeitungspapier um seine Füße gewickelt, mit Bindfäden zugebunden, stand er an einem Mülleimer und suchte nach irgendetwas. Und ich musste sagen, das war jetzt vor 2 Tagen, als ich dieses Bild gesehen habe und die Kleidung war keine Kleidung mehr, das war zerfetztes Etwas, dachte ich, Herr, jetzt stellst du mir plastisch ein Bild vor Augen, was dieser verlogene Bub wieder in den Augen Gottes aussah. Aber bevor wir zu der Reaktion des Vaters kommen, möchte ich noch mal ganz kurz zu dem daheimgebliebenen älteren Sohn kommen. Könnte auch für uns, für dich und für mich wichtig sein. Nämlich der ältere Sohn kam von der Feldarbeit nach Hause. Und von der Rückkehr und von der Aufnahme, als er von der Rückkehr und von der Aufnahme seines jüngeren Bruders erfuhr, Da wurde schon bald seine wahre innere geistliche Haltung sichtbar. Zuerst war er wahrscheinlich über die freudige Stimmung, die er zu Hause vorfand, sehr erstaunt. Als er denn den Grund erfuhr für die fröhliche Stimmung, da verwandelte sich sein Erstaunen schon bald in Unwille, in Verstimmung und in Verärgerung. Und als er dann noch erfuhr, dass sein Vater für den Leichtsinnigen, für den Verschwender ein Mastkalb schlachten ließ und ein Freudenfest ausrichten, da wurde schon bald aus seiner Verärgerung Entrüstung, Verbitterung, Groll und Zorn. Und dann, das sagt er nicht laut, das sagt er nur zu sich selber in seinem Inneren, mir, dem Fleißigen, dem Getreuen, dem Gehorsamen, hat der Vater bisher noch nicht einmal ein Zicklein geschlachtet. Und je weiter und je länger er darüber nachgrübelte, entwickelte sich aus seiner Verbitterung und aus seinem Zorn bitterer Hass. Und genau das macht es ihm unmöglich, mit den allen, mit den Anwesenden im Hause des Vaters mitzufeiern. Wir sehen, aus dem älteren Sohn sprach ganz deutlich die Empörung eines Gerechten. Soll ich lieber sagen, die Empörung eines Selbstgerechten. Wer da sagt, er sei im Licht, so heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Und wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wir sehen, die Barmherzigkeit seines Vaters, die wurde ihm zum Ärgernis. Aber entscheidend ist auch hier wieder die Reaktion des Vaters. Er ließ seinen älteren Sohn nicht im Stich. Er ging zu ihm hinaus und redete mit ihm freundlich. Mit anderen Worten, er wirbt auch um den älteren Sohn, herzlich einfühlsam. Er sagt Kind und erinnert an seine Beziehung, die doch sie miteinander haben, und er betont, du bist doch immer bei mir. Wir gehören doch zusammen. Und dann weist der Vater den älteren Sohn darauf hin, welche Stellung der erste Sohn in seinem Leben einnimmt. Und davon soll ihm nichts genommen werden. Alles, was mein ist, das ist dein. Damit drückt der Vater aus, dass er sich nur eines wünscht, dass sich der ältere Sohn nicht aus der Gemeinschaft selber ausschließen möge. Der Ausgang der Geschichte wird uns nicht gesagt, der bleibt für uns offen. Kommen wir aber jetzt zu dem Hauptteil. Ich hoffe, ihr seht noch den armen, zerlumpten Jüngeren heimkehrend zum Vater, der sagt, ich will noch nicht einmal angesehen werden als ein Knecht, sondern nur als ein Diener in deinem Haus. Und zurück zu der Frage, was für ein Gottesbild hast du? Dabei sind mir zwei Aspekte ganz besonders wichtig. Ich denke, eins wird deutlich, wir sehen, dass der Vater dem Sohn erstmal seine persönliche Freiheit ließ, als er ihm das Vermögen auszahlte. Das bedeutet, wir sind frei. Wir können selbst entscheiden, welchen Weg wir einschlagen wollen, jeder von uns. Ganz bestimmt nicht gern, aber dennoch ließ der Vater den Sohn in die Fremde ziehen. Nicht gern. Aber er schaute hinter ihm her. Die Entscheidung seines Sohnes war ihm nicht einerlei, ganz im Gegenteil. Voller Sehnsucht wachte der Tag für Tag darauf, dass sein Sohn zurückkehren möchte. Heißt in Vers 20, und als er ihn in der Ferne erblickte. Und damit beschreibt Jesus die Sehnsucht des Vaters, der nach dem Sohn Ausschau hielt. Und der Blick des Vaters, da bin ich ganz sicher, ging jeden Tag hinaus in die Ferne und sagt, wann kommt er dann? Und als man ihn fragte, was schaust du denn raus? Und dann sagte er, ich bin ganz sicher, er wird kommen, er wird zurückkommen. George Müller, der bekannte Mann in London, der dieses Kinderheim hatte und unterhielt und wirklich ein Beter war, hatte einen Klassenkameraden gehabt. der einfach nicht zum Glauben kommen wollte. Ein Freund fragte ihn, Georg, du betest jeden Tag für ihn. Der sagt, er wird aber zum Glauben kommen. Ich habe für ihn gebetet und Gott lässt kein Gebet verloren gehen. Jeden Tag hielt er für ihn an zu beten. Georg Müller starb. Aber sein Freund war zu seinen Lebzeiten nicht zum Glauben gekommen. Auf der Beerdigung fand er zu Jesus. Wir haben es in der eigenen Familie. Ich habe die Geschichte schon erzählt von Richard Zanne, wo die Oma für ihn gebetet hatte und wo er weit davon entfernt war. Und sie hat es zu Lebzeiten nicht mehr erlebt, aber sie hat ausgeschaut. Und sie war den einen Tag, als Richard Zander so unverhofft in die Wohnung kam, die Schwiegermutter zu besuchen, dann fand er sie auf den Knien und die Oma zu besuchen, fand er sie auf den Knien, wie sie betete und sie erhörte das. Das ging ihm durch das Herz, durch die Seele und er ging raus, er konnte es nicht aus. Auf den Knien betete er, Jesus, rette Richard, bring ihn zum Glauben. Und die Welt. Und Gott hat's getan. Der Vater hielt Ausschau. Immer wieder und immer wieder. Und drittens, als er ihn endlich erblickte, da blieb er nicht abwartend stehen. Wie hatte der Sohn ihn enttäuscht? Wie hatte er voll daneben gelangt? Jetzt kommt er zurück. Ich will sagen, was ich gemacht hätte wahrscheinlich. Er hat gesagt, hier stehe ich jetzt, dann soll mal kommen. Er soll mal kommen. Ich habe noch ein paar Worte vorher, noch mit ihm zu reden. Vor ein paar Wochen rief mich jemand an, aus unserer früheren Gemeinde in Hanau, und sagt, Pastor, danke. Die fast 30 Jahre zurück. Pastor, danke. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich sage, ja, worum geht's denn? Das möchte ich mal ganz persönlich sagen. Ich habe zum Glauben gefunden und ich möchte und ich muss mich für das entschuldigen, was ich Ihnen vor 30 Jahren angetan habe. Nun muss ich jetzt etwas sagen. 30 Jahre, was weiß ich, was mir jemand mal vor 30 Jahren so längst vergessen, verschüttet, gibt's doch. Das ist mir aber ganz wichtig. Nun war es gerade eine ungelegene Zeit. Wissen, was ich gesagt habe? Ich sage, wir sprechen miteinander gerne. Ja, das ist mir nur ganz wichtig, dass ich wirklich auch das einmal aussprechen kann. Preis den Herrn für Menschen, die noch so ehrlich sind und es auch aussprechen wollen, um diese Befreiung und die Zusage zu bekommen, dass das alles unter dem Blut gedeckt ist. Gesagt, weil im Moment passt es mir noch nicht. Der Vater sah den Sohn und er hatte sicherlich einiges geplant und noch vor. Und als er ihn von Ferne erblickte, da blieb er nicht abwartend stehen. Er geht ihm entgegen. Stimmt auch nicht. Ich habe das falsch gelesen. Der Vater ging ihm nicht entgegen, er lief ihm entgegen. Er konnte gar nicht warten. Er eilte ihm entgegen, das brannte in seinem Herzen. Ich weiß nicht, ob da in deinem Leben irgendetwas zu bereinigen ist. Aber eins kann ich dir sagen, bevor du aufstehst, läuft dir der Vater entgegen, um dir zu vergeben, um dir Erneuerung zu schenken, um dir zu helfen. Und dann noch etwas. Und dann trafen sie sich und er konnte ihn in seine Arme schließen. Und der Vater machte ihm keinen einzigen Vorwurf. Das Wort Vorwurf, vorwerfen. Kurt Scherer hat einen ganzen Artikel darüber mal geschrieben. Dem anderen etwas vorwerfen, vorne hinwerfen, dass er zum Stolpern kommt. Vorwurf kennt er gar nicht. Er nimmt ihn in die Arme. Hier können wir die Liebe, das Mitleid, das Erbarmen des Vaters erkennen. Er nimmt den aus eigener Schuld, aus eigenem Versagen gescheiterten Sohn, ohne ihn einen Vorwurf zu machen, liebevoll wieder bei sich auf. Das war weit mehr, als der Sohn erhoffte. Und noch etwas. Kann ich nicht unterschlagen, darf ich nicht unterschlagen. Er fällt dem heimkehrenden Sohn um den Hals und er küsst ihn. Ich weiß nicht, was der Vater gesagt hat. Er fiel ihm um den Hals, vielleicht hat er gesagt, endlich bist du da. Ich habe so lange auf dich gewartet. Aber das ist nicht alles. Ein bisschen klang es an in dem, was Manfred in der Einleitung gesagt hat. Das Umarmen und das Küssen hatte für die Juden eine ganz besondere Bedeutung. Der Kuss und die Umarmung durfte damals nur unter zwei gleichgestellten Personen ausgeführt werden. Nur unter zwei gleichgestellten, wie der König von dem Thron herunterkam und ihn erhob, dass sie sich in die Augen sehen konnten. Der Vater fiel ihm um den Hals und sah, wir gehören zusammen. Wir sind eins. Darf ich noch einmal die Frage stellen, welch ein Vaterbild Gottes hast du? Er hebt dich hoch auf sein Niveau und sagt, du und ich, wir gehören zusammen, wir gehören auf die gleiche Stufe. Und damit war alles entschieden. Da gab es keine Vorbehalte mehr, keine Bedenken mehr. Alles, was in der Vergangenheit falsch gelaufen war, war vollkommen ausgeräumt. Und dann befiehlt der Vater den Knechten, seht ihr mal noch den verdreckten, zerlumpten Mann vor euch Jungen, da heimkehren, stinken? Ich hätte gesagt, bringt ihm ein neues Gewand. Hat der Vater auch nicht gesagt. Bringt ihm das beste Gewand. Geht rein in die Kammer und sucht nicht irgendein neues Kleid für ihn aus, das er anständig aussucht, sucht das beste Kleid aus. Heute darf ich dir sagen, wenn dein Vaterbild nicht reicht, lass es korrigieren von Jesus. Er will dir das Allerbeste geben, denn du bist in seinen Augen einzigartig und wertvoll. Hieß es noch vorher, erbärmlich, elend, zerlumpt, übel riechend, bekommt er jetzt das beste Kleid. Und damit wird er vor aller Augen zu einer hochgestellten, rechtschaffenen Persönlichkeit. Und dann kriegt er einen Ring an seinen Finger, damit ist er wieder bevollmächtigt, und Schuhe an seine Füße. Barfuß gingen damals nur die Sklaven. Warum? Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und jetzt will der Vater nur noch eins. Holt das Gemästete, das beste Kalb hervor, bereitet es zu und lasst uns feiern miteinander. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du, ach so, danke, das hört sich so gut an. Das ist, wie Gott, unser himmlischer Vater, in Wirklichkeit ist. Er wartet nur auf uns. Und er wartet auf dich, auf mich, dass er uns in die Arme nehmen kann und wirklich festhalten und sagen, du bist einzigartig und wertvoll für mich. Jetzt sagst du aber, das war doch nur ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Nein, das war die Erfüllung der Prophezeiung, die Jesaja gegeben hat, in Jesaja Kapitel 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Er hat mich neu gekleidet. Und weißt du, was er dir sagt? Und alles, was mein ist, das ist dein. Hast du das rechte Vaterbild Gottes? Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dieses Gleichnis, das du uns geschenkt hast. Lass es in unserem Herzen lebendig sein und leben, dass wir dich wirklich als den Vater erkennen, wie du wirklich bist, damit Sehnsucht nach uns umarmst, dass du uns küsst, dass du uns auf deinen Stand erhebst, dass du das mit uns teilst, was wir nicht haben, aber was wir brauchen. dass uns das beste Kleid, das Beste zugedenkst. Wir danken dir dafür. Nun beten wir, begleite uns auch nun in den Abend hinein. Segne einen jeden Einzelnen. Und Herr, wo wir das Bild von dir zu korrigieren haben, da bitten wir dich, dass durch deinen Heiligen Geist du uns helfen wirst, dass wir dieses dein Gottesbild auch korrigieren werden. Segne und begleite uns nun und begleite uns in unseren Alltag hinein und lass uns mit einem neuen Bild über die Liebe Gottes, Barmherzigkeit Gottes, in unseren Alltag zurückkehren und diese Liebe nicht nur erfahren, sondern mit Einstimmen und Jubeln und sie anderen zuteil werden lassen. Amen. Amen.